Der Podcast wird präsentiert von Kultur. Dein Ferienspezialist für Gruppenreisen ganz nach dem Motto «Gemeinsam mehr erleben».
Das Überstehen so einer Krise demonstriert oder zeigt oder macht auch die Stärke der Beziehung offenbar. Und man merkt je länger, je mehr, wow, was man da überstehen miteinander oder überstanden haben miteinander, das funktioniert nur mit uns.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte.
Ein Podcast von RF Medien Schweiz.
Herzlich, echt und ungeniert. Willi Neff führt mich in den obersten Stock von seinem Haus ein paar Stege rauf, bis wir unter dem Dach ankommen. Hier ist seine Schreibstube, wie er selber sagt. Hier findet er Wort als Autor, Kolumnist und Satiriker. Seine Liebe für Geschichten und für Humor begleitet ihn seit seiner Kindheit auf einem Bauernhof im Appenzell. Obwohl er den erst über Umwege vom Koch über einen Lastwagenfahrer in seine Schreibstube hat gefunden. Zusammen mit seiner Frau hat er zwei Kinder und eine besondere Geschichte. Für ihn ist sie die Liebe auf den ersten Blick, wo er während 4 Jahren Brieffreundschaft mit schönen Worten und witzigen Gedanken um einen Finger hat gewickelt. In seinen Werken dringen immer wieder die grossen Fragen vom Leben und vom Tod durch. Seit Jahren versucht er, Atheist zu werden, aber braucht Gott immer noch als Ansprechpartner für seine Dankbarkeit. Ein sonniges Gemüt heute bei mir im Vis-à-vis. Mein Name ist Sarah Maria Graber. Schön, bist du mit dabei. Herzlich willkommen, Willi Neff, im Vis-à-vis.
Danke für die Einladung.
Danke, dass ich bei dir darf sein. Wir sind hier in deinem Dach oben, in deiner Wohnung, in deinem Haus, in deiner Schreibstube, hast du gesehen?
Genau.
Und hier innen entstehen ganz viele Texte. Was entstehen hier für Texte?
Oh, das ist ein breites Spektrum. Heute Morgen habe ich an einer Kolumne geschafft. Ich habe seit vielen Jahren, ich würde sagen, im Schnitt eine Kolumne pro Woche. Dann ab und zu eine Rede für Politiker. Dann habe ich seit 2018 eine Kinderhörspielserie auf SRF Kids.
Team FLS.
Ganz genau, Team
FLS. Das kenne ich sehr gut, weil drei Kinder die das hören.
Ah, schau jetzt, cool. Ja, ja. Ja, die hat gut eingeschlagen, darum ist es dann so eine Serie geworden.
Mhm.
Da wird jetzt diese Woche die 11. Staffel schreiben oder an der 11. Staffel schreiben und dann, das geht nachher weiter. Mhm. Staffel 12, 13, 14, so lange wie Kinder, wie die Fanbase, wie man heute sagt. So begeistert Emojis auf Spotify jagt oder auf die anderen Plattformen, so lange schreiben wir da weiter.
Mhm. Also bist du ein Schreiberling oder wie würdest du deinen Beruf bezeichnen? Kolumnist?
Ja, ich nenne mich normal wie Satiriker und Autor. Autor auch wegen der Bücher. Früher habe ich das nie gemacht, wo ich noch keine Bücher geschrieben habe, obwohl ich seit 35 Jahren eigentlich schreibe.
Mhm.
Und Satiriker nenne ich mich auch mal weg, weil ich schon Satire gemacht habe oder eigentlich auch immer noch mache für Radio SRF. Zweierlei, 10 Jahre lang, also Drehbücher für Birgit Steinecker und Walter Andreas Müller zum Beispiel, Timo und Paps, Dots Mono Kaktus, dann Jacopo Müller.
Mhm.
Und das ist der eine Punkt. Und das andere ist, ich würde sagen, wie es der Hans Gmür mal gesagt hat, der legendäre Radiomensch von SRF, der hat zwar einen Doktortitel gehabt, ich weiss nicht mehr über was, dass er dort seine Arbeit geliefert hat, aber er hat gesagt, es ist egal gewesen, was ich geschrieben habe, es ist irgendwie immer lustig rausgekommen. Und darum ist er in der Radiounterhaltung gelandet. Und so geht es mir auch. Also was ich schreibe, hat in der Regel so einen humoristischen oder einen leichten Tonfall.
Mhm.
Viel mit Ironie und darum kommt in der Regel einfach humoristisch raus, was ich schreibe. Und darum muss ich sagen, ich bin geboren, sage ich jetzt einmal als Satiriker.
Du bist ein lustiger Mensch.
Ja, ich glaub schon. Im Alltag ist das nicht immer so. Da habe ich auch meine stille Phase. Aber grundsätzlich sicher. Wobei die Lustigkeit immer auch verbunden ist mit Substanz. Das ist mir wichtig. Meine Homepage habe ich schon. Ich habe mich schon ganz früh als Geistschreiber bezeichnet. A, weil ich Ghostwriter bin für andere. Und B, weil ich geistreich schreiben will. Ganz banal.
Mhm. Also, du bist sehr vielseitig am Schreiben. In sehr unterschiedlichen Genres unterwegs. Wir wollen jetzt in dieser Stunde dich auch ein bisschen kennenlernen als Mönchterhänger. Wer das du bist, Du hast gesagt, du bist ein witziger Mensch, du bist ein provokativer Mensch und du hast das in vergangenen Interviews auch so ein bisschen auf deine Herkunft gemünzt. Als Appenzeller, kommst du ursprünglich aus dem Appenzell. Bist du dort aufgewachsen als Bauernsohn, oder? Ja, kannst du uns ein bisschen zurücknehmen in deine Kindheit? Was hast du dort für prägende Erinnerungen so aus deiner Kindheit?
Es war alles in allem sehr eine coole Kindheit, würde ich sagen. Wir haben viele Freiheiten gehabt. Ich habe 3 Geschwister, 2 ältere Brüder und kleinere Schwester. Wir haben uns eigentlich alle nicht fürs Bauern interessiert. Das war für meinen Vater ein bisschen traurig gewesen. Er hatte natürlich Hoffnungen gehabt, dass mal jemand den Bauernhof übernimmt. Aber sie haben uns beide, also die Eltern haben uns beide nicht unter Druck gesetzt. Wir haben von dort her eine grosse Freiheit bekommen. Der Älteste ist Pfarrer geworden und die 2 anderen sind in die Pflege gegangen. Und ich bin Autor geworden. Also nein, ich habe Kochlehrer zuerst gemacht und bin dann später Autor geworden. Die Freiheit haben wir gehabt und ich würde den Begriff Freiheit eigentlich schon stark verknüpfen mit meiner Kindheit. Mhm. Wir haben müssen arbeiten auf dem Bauernhof und das hat mich angeguckt. Ich bin entsetzlich ungern arbeiten, in den Stall oder auf die Wiese. Und ja, das war so ein Punkt gewesen. Aber im Vergleich zu anderen Bauernhöfen, respektive anderen Bauernfamilien in der Umgebung, finde ich heute, es ist noch gegangen bei uns. Mhm. Also ich habe mich nicht, natürlich würde man heute sagen, es war Kinderabend gewesen, selbstverständlich. Und die Velowege in die Schule, das sind schon in der Sekte, da bin ich jeden Tag 20 Kilometer, 4x5 Kilometer gefahren. Oder? Das sind, man hat schon einen anderen Lebensstil gehabt wie heute, mhm. Aber mir hat das gut getan. Und
aber du verbindest Freiheit mit deiner Kindheit?
Ich glaube schon, ja, insgesamt schon. Und dadurch, dass ich gute Schulnoten hatte, hat sich auch dort bei mir Freiheit ergeben. Wir sind jetzt nicht, ich bin nicht unter Druck gestanden, weder hat uns irgendjemand über die Schulter geschaut beim Husi machen. Noch, ja, also.
Also kein Leistungsdruck, oder?
Wir haben in dem Sinn keinen Leistungsdruck gehabt, der uns belogen hätte. Also nein, das kann ich jetzt natürlich nur für mich sagen. Mhm. Die anderen Geschwister haben das dann auch wieder anders erlebt. Also mein älterer Bruder, der eine, hat da schon sehr viel Leistungsdruck erlebt, den er sich selber auferlegt hat. Mein Glück war, dass ich ein extrem sonniges Gemüt bin, dass ich es gerne fröhlich habe. Und ja, das sonnige Gemüt hat mir, glaube ich, geholfen. Mhm. Das hat mir geholfen, dass man mich allgemein gerne hatte in der Schule. Ich bin durchgeschlichen durch die Schule mit passablen Noten, bin dort nicht unter Stress gestanden.
Das heißt, du bist als Bube lustiger gewesen?
Ja, ich glaube schon. Ich kann mich so grinsen. Letzthin hat meine Tochter, die jüngere Tochter, ich habe 2 Töchter. Die jüngere Tochter hat Jura studiert bis zum Bachelor und dann hat sie das Zwischenjahr gemacht und jetzt studiert sie im Moment Musical in Hamburg an der Stage School. Und sie hat mir mal gesagt, weißt du, Papi, ich habe schon im Jurastudium einmal gedacht, als was würde ich in Erinnerung bleiben, wenn ich stirb. Und das Schlimmste wäre, glaube ich, wenn jemand würde über mich sagen, ich bin langweilig gewesen. Also auch sie hat den Drang, die Leute zu unterhalten. Und damit glaube ich einfach, die Spannungen aus den Beziehungen rauszunehmen oder aus den Begegnungen rauszunehmen, es aufzulockern, weil ich glaube, Lachen und fröhlich sein gibt so eine entspannte Atmosphäre, wo man auch auf wichtige Themen kommt. Natürlich gibt es auch andere Formen von Lachen, klar. Aber eine Beziehung auf so einer leichten, sonnigen Ebene können zu pflegen. Und da kann ein Abend an einem Tisch, wo jemand richtig gut drauf ist und unterhaltet, enorm viel dazu beitragen.
Mhm. Und inwiefern willst du es auf das Appenzellerland beziehen, das Provokative? Wie hast du die Kultur dort erlebt?
Ja, man attestiert ja am Appenzeller Witz. Und so ganz ohne ist es nicht. Ich glaube, der Appenzeller hat so eine sehr treffe Art. Der Begriff wird vor allem auf den Appenzeller angewendet. Treff.
Das musst du mir erklären.
Jawohl, Treff heisst spitz in einem Satz etwas aussagen, was sehr direkt ist, sehr klar. Und zum Teil eben ironisch oder lakonisch. Wie, sag jetzt mal, ohne Berührungsängste. Und wir haben natürlich, dadurch, dass ich im bäuerlichen Umfeld aufgewachsen bin, mit einer starken Erdung, wo jetzt eine gewisse Direktheit einfach der Normalfall war. Wir sind nicht umgegangen miteinander wie Finöckeli. Das heisst, man ist auch nicht gerade verletzt, wenn jetzt mal ein Spruch kommt, der anderen Orten vielleicht Entsetzen ausgelöst hätte. Wir sind schon in dem Sinn wettertauglich erzogen worden.
Mhm.
Auch rhetorisch, oder?
Mhm. Du hast ja schon als Kind auch eben eine Affinität gehabt, so zu Sprache, zu Wort, zu Formulierungen, zu Geschichten. Kannst du das ein bisschen beschreiben? Was ist das für eine Faszination gewesen, die du gehabt hast oder immer noch hast?
Ja, das ist noch schwer. Schwer zu sagen. Ich hatte die halt einfach gehabt. Ich habe von Anfang an gern gelesen und schnell gelesen und dann auch viel gelesen, weil sich für mich Universen eröffnet haben mit Geschichten. Mit Kinderbüchern oder Erwachsenenbüchern. Und das sind dann auch die Lektüren, das ist das, wo mir Parallelwelten eröffnet hat. Da konnte ich können fliehen, mich in eigene Welten hineinbegeben. Und das Schreiben ist halt das Ausleben von Fantasie. Und ich hatte immer viel Fantasie gehabt. Sehr, sehr viel Fantasie. Und dann, also, wenn es geheißen hat, Aufsatz schreiben, dann habe ich innerlich gejubelt. Und ich habe geschrieben, grauenvolle Handschrift, weil meistens ist es gesprudelt. Ich habe geschrieben und geschrieben und geschrieben wie ein Irrer. Und wenn er gesagt hat, so in 10 Minuten fertig machen, dann ist die Geschichte erst im ersten Drittel gewesen. Und dann habe ich am Schluss müssen anpfuschen, damit ich die Storylines, würde ich heute sagen, dass ich die noch abschliesse. Mhm. Es war einfach eine Fantasie gewesen. Ich habe viel Fantasie gehabt. Und das
war schon etwas, was dich mit ihrer Mutter auch ein bisschen verbunden hat, oder? Sie hat das auch ein bisschen gehabt.
Ja, sehr. Sie ist heute, unter heutigen Umständen, wenn sie heute würde aufwachsen nicht in einem Umfeld wie hier, sie ist die Tochter von einem Fachhändler, dann würde man sie fördern, enorm. Sie würde das Gymnasium machen heute und sie würde einen Beruf wählen, wo sie ganz stark mit Sprache und Rhetorik könnte arbeiten. Und interessanterweise habe ich gemerkt, das hat ihre Mutter schon gehabt, wo selber auch ein Bauernmädel war. Und ich meine, die Bauern haben grundsätzlich nicht wahnsinnig viele Möglichkeiten gehabt. Man hat dort so eine Form von Klassismus gehabt, von unten gegen oben. Also die Studierten, das hat man eher negativ angeschaut.
Mhm.
Also zu viel Schule verbeugt einem noch. Und die Mädchen, insbesondere sind natürlich, die haben ihre Potenziale nie können ausleben. Und ich habe viele Bauernfamilien erlebt, wo ich einfach intuitiv gesagt habe, die Frau ist viel schlauer als der Mann. Ohne jetzt da allzu pauschal zu sein. Aber die Männer haben gewerkt, sind in Stall und auf die Wiese und die Frauen haben nicht nur den Haushalt gemacht, sondern sie haben die Erziehung übernommen, primär auch, und sie haben häufig Buchhaltung gemacht. Mein Vater hat den Lohn tatsächlich mit dem Kuvert heimgebracht und die Mutter hat das gemacht noch.
Mhm.
Er hat ihr das völlig überlassen. Und manchmal, sie hat noch keine Frauenstimmrecht gehabt, oder? Dann hat der Vater manchmal schon herangehockt und hat die Unterlagen angeschaut, die kantonalen, und hat gesagt, ja, du, was müsste man da stimmen? Und dann hat die Mutter ihm gesagt, was zu stimmen ist, und sie war rhetorisch beschlagen gewesen. Und das hat sie mir natürlich, die Freude am Wort und am Schreiben, am Lesen, hat sie mir wirklich weitergegeben.
Wie ist das aber durchgedrückt bei ihr? Also in was für Situationen hast du das gemerkt, dass sie so rhetorisch begabt ist?
Einerseits ein Schlüsselerlebnis sicher war, dass ich mal eine alte Zeitung gefunden habe mit einem Leserbrief von ihrer Appenzeller Zeitung 1967, die dermassen brillant formuliert war. Besser wäre jeder Text in dieser Zeitung. Und dort habe ich mir gedacht, wow, cool. Und das andere war, dass sie eine riesige Menge an Büchern hatte, sehr viel gelesen hat, und b, sie hat mir ihr Weltbild, ihr Menschenbild vermittelt. Beim Kochen, ich bin am Tisch gehockt, sie hat geschwätzt und ich habe geschwätzt und ihr hat es gefallen, wie ich Resonanz gegeben habe. Also ich habe immer reagiert, immer Fragen gestellt und Fragen gestellt und Fragen gestellt. Ich habe alles gefressen, was sie erzählt hat. Ich habe mich in ihre Welten begeben und das hat ihr irrsinnig gut getan. Sie hat mit mir ein Gegenüber gehabt. Mit dem Vater hat sie über diese Themen nie schwätzen. Was sie beschäftigt hat, das war der liebe Gott, das war die Welt, das war die Endzeit, das war für sie ein grosses Thema. Die Welt geht irgendwann unter, Christus kommt zurück und so. Über das hat sie viel geschwätzt und ich habe das einfach alles gefressen. Und dort habe ich das natürlich gemerkt, dort ist die Freude am Wort vorgekommen. Und dann ist sie auch immer in Bibelgruppen oder in Frauengruppen. Sie war regelmässige Kirchgängerin. Ja, dort ist es einfach durchgedruckt.
Also dort ist der Glaube in dem Fall bei euch am Küchentisch ein grosses Thema gewesen?
Nein, im Küchentisch nicht, respektive nur, wenn die Mutter und ich oder die Mutter und Goffe zusammen sind, weil der Vater, der hat sich um das jetzt nicht kümmern. Der ist, wir sind reformiert, offiziell reformiert aufgewachsen. Der Vater war ein Naturmensch, der hat es mit den Kühen können, der hat es mit der Natur können, hat das Wetter gelesen, wie kaum einer. Und wenn man im Religion würde ich attestieren, dann würde ich sagen, es ist die Natur gewesen.
Dein Vater war eben ganz ein anderer Typ Mensch gewesen, oder?
Ja.
Du hast die Affinität gehabt zu Sprache, zu Wort, zu Geschichten, aber hast dich nicht getraut, das als Berufswunsch irgendwie zu erdenken oder zu wünschen oder zu äußern?
Ja, es ist eben eigentlich noch komisch. Ich frage mich heute, wenn ich mich getraut hätte. Ich glaube, also der Vater hat sich auch nicht verstanden. Journalist, dann schon der Begriff, das war ihm suspekt gewesen. Oder die Medien, die Hälfte, die in der Zeitung steht, ist doch gelogen. Das war so ein bisschen die Erfahrung gewesen, dass das nicht Lüge ist, sondern halt unvollständige Abbildung von der Wort durch zwangsläufige Abkürzung. Das ist ihm so weit, ist ihm das nicht klar gewesen, logisch. Bei der Mutter wäre es vielleicht anders gewesen. Aber Journalist ist kein geschützter Beruf. Es existiert nicht eine Lehre, die man machen kann. Es ist nicht etwas Normales. Im Appenzellerland ist man nicht Journalist. Mein ältester Bruder ist Pfarrer geworden. Das war da schon exotisch gewesen. Und es ist bis heute so, dass wenn ich im Appenzellerland bin, dass die Leute nicht ganz sicher sind, ist das jetzt mein älterer Bruder oder ich, und dann fragen sie, bist jetzt du der Journalist oder der Pfarrer? Sie können uns aufgrund von der Berufe definieren, weil das exotische Berufe sind, die nicht normal sind. Und ich habe dort halt einfach selbstverständlich gedacht, ja, man lernt einen normalen Beruf. Darum habe ich das gar nicht auf den Tisch gebracht, dass ich eigentlich Journalist werden will. Also habe ich Koch gelernt.
Du hast Koch gelernt. Warum hast du denn Koch gelernt? Wie ist es zu dieser Entscheidung gekommen?
Ja, das ist eine banale Aneinanderreihung von Zufällen gewesen. Wir hatten eine Kochschule in der Sek. Und wir waren vier Buben an einem Tisch und haben es lustig gehabt. Ich habe das noch in Spann gefunden. Ich war in der Schule wahrscheinlich auch ein bisschen unterfordert gewesen. Und dann haben wir dort so ein bisschen können. Und dann habe ich halt der Mutter mal gesagt, ja, du, Koch ist eigentlich noch lustig. Und die Mutter hat das Hotel in Emmetten kennt. Und sie hat das gekannt, weil sie eine Freundin hatte, die dort ab und zu in Ferien ist, im Rollstuhl. Und darum hat sie sie als Begleiterin mitgenommen. Das hat meine Mutter als Bauernfrau nicht in so einem Hotel können Ferien machen. Und dann hat sie gesagt, ja, dann kannst du ja in die Heimstätte Schnupperlehre machen. Dann habe ich Schnupperlehre gemacht, das hat mir so weit noch gefallen, es sind lustige Leute, es war mal etwas anderes gewesen, Inspiration. Und dann habe ich die Kochlehre angefangen, aus heutiger Perspektive. Müsste man sagen, das war Quatsch gewesen, eigentlich.
Okay.
Aber A, ich habe dort meine Frau kennengelernt. B, ich habe drei gute Jahre verbracht, als ich gelernt habe zu arbeiten. Ich war sehr ein Sportzünder gewesen. Ich wäre jetzt auch noch nicht reif gewesen als kleiner Bub da. Ja, ich habe mit 16 noch tickt wie 12. Und ich habe die drei Jahre noch gebraucht, um halbwegs erwachsen zu werden. Ich bin zwar heute noch nicht so weit, habe ich das Gefühl, aber die drei Jahre haben wir schon gut getan. Und nachher habe ich dann den Sprung geschafft. Und meine Mutter, nein, mein Vater, stimmt nicht, muss es so sagen. Ein Nachbar hat mir vor ein paar Jahren mal gesagt, du, dein Vater hat mir im Fall, schon wo du in die Lehre bist, hat der mir gesagt, ja, der bleibt doch nicht Koch. Hat mir der Vater nie gesagt.
Mhm.
Aber offenbar ist das ihm auch schon klar gewesen, dass ich etwas anderes mache.
Mhm. Du hast deine Frau lernen kennen als Koch. Wie ist das gekommen?
Ich bin Kochlehrling jetzt Emmetten. Sie ist eine Schnupperlehre machen. Und dann habe ich sie gesehen. Und sie hat mich fast erschlagen. Ich bin in der Küche gestanden, sie ist bei der Speisausgabe eingekommen. Und ich habe es einfach gesehen. Und das hat gelangt, dass ich fast in Ohnmacht gefallen bin, effektiv mit dem gesamten Drum und Dran Herzschlag. Und
tatsächlich Liebe auf den ersten Blick.
Ja, es ist einfach, das hat, ich weiß, im Nachhinein denke ich, es ist ja so ironisch. Ich bin ja nicht der, der an Hollywood glaubt. Und ich finde, Liebe auf den ersten Blick ist so ein blödes Klischee, aber dann denke ich mir, ja, da hat mir der liebe Gott jetzt einfach gerade das Leid so eine Situation reingetatscht, um zu sagen, du, da nicht einfach alles gerade verurteilen. Es hat mich einfach erschlagen. Die Frau ist da gestanden, ich bin ans Buffet raus und habe gefragt, wer ist das? Und dann, jetzt geheißen eine Schnuppellehrtochter. Und dann bin ich nachher wirklich die ganze Woche im Restaurant untergehockt und habe gehofft, ich könne einen Blick erhaschen auf sie, und sie sind am Arbeiten, weil ich einfach zu scheuch war, um sie ansprechen. Das war eine Erscheinung für mich, eine attraktive Frau. Sie hat dann selbstsicher Gang gehabt, Auftritt, Stimme. Und ich bin ein Bub gewesen, mit 17 noch. Also wirklich scheuch. Hätte mich jetzt nie getraut, eine Frau anzusprechen. Und dann hat sich aber eine Brieffreundschaft gegeben. Ich habe ihr eine Postkarte geschrieben, wo sie wieder heim ist. Und dann hat sich eine Brieffreundschaft gegeben. Dann haben wir, gegen 4 Jahre haben wir einen Brief geschrieben. Und dann sind wir dann irgendwann zusammengegangen, ja.
Oh wow, 4 Jahre lang Briefkontakt?
Ja.
Das ist lang. Da lernt man sich recht gut kennen, oder?
Ja, ich denke schon. Und ja, ich habe gerne geschrieben. Ich habe verschiedene Brieffreundschaften gehabt, aber keine, die mich jetzt in dieser Masse gepackt hätte. Ich habe die halt einfach. Es ist verrückt. Ich habe lustigerweise, ich habe schon als Bub sehr klar gewusst, was mir gefällt.
Mhm.
Und später mal hat eine Tante zu mir gesagt, du, meine Tochter, Susanne, meine Cousine, Susanne hat gesagt, sie will dann deine Freundin mal kennenlernen. Und ich habe gesagt, ja, wieso das? Und dann hat sie gesagt, Susanne, muss ich sagen, hat rote Haare. Und dann hat sie gesagt, weißt du, hast als kleiner Bub der Susanne mal gesagt, meine Frau hat dann mal rote Haare. Und das ist der Susanne so geblieben, dass, was geheißen hat, die hat eine Freundin und sie hat rote Haare. Dass Susanne die hat wollen gesehen. Das sind ja so, aber witzig, oder? Aber es hat mir einfach Sachen gegeben, die mich angesprochen haben. Und wenn dann eine Frau kommt und die vereinigt jetzt gerade alle von diesen Attributen, dann erschlägt sie halt. So ist es.
Und sie hat sich dann auch verliebt?
Ja, nach 4 Jahren. Ich bin jetzt einfach kein attraktiver Jüngling gewesen, muss man sagen. Und ich bin einfach jetzt auch noch nicht noch ein Bub gewesen, oder?
Aber du hast schöne Briefe geschrieben,
offensichtlich. Das ist am Schluss gewesen. Also ich habe später einmal gesagt, ich habe mir sie wirklich erschreiben. Ich war sehr offen, sehr sonnig, habe gewusst, wie ich schreibe. Habe gerne geschrieben. Das waren lange Briefe, sind verspielte Briefe. Und und ich glaube, ich habe dann schon auch nicht verstanden. Ich habe mich immer fürs Gegenüber interessiert. Und wenn das Gegenüber spürt, macht das schon mal viel aus. Es gibt halt vor allem Jungs, die jetzt einfach den ganzen Tag nichts als über sich selber schwätzen. Und das ist einfach
nicht so interessant.
Oder? Nicht so interessant. Ich meine, wir haben später Kolleginnen gesagt, du bist immer ein Weiberschmöcker gewesen oder später ein Frauenversteher, hat sich das genannt. Meine Tochter hat mal gesagt, du bist halt immer ein nice guy gewesen. Ich habe dann mal in einer Kolumne geschrieben, viel Brille und wenig Lederjacke. Bei mir haben sich Mädchen eher ausgehüllt, weder dass sie mich angeflirtet hätten.
Aber wir sind dann mal zusammengekommen und das ist auch der Grund, warum du jetzt hier in Bubendorf wohnst, oder? Ihr seid jetzt seit mehr als 30 Jahren mittlerweile zusammen oder geheiratet?
Geheiratet seit 32 Jahren.
Seit 32 Jahren, ihr habt 2 Kinder.
Mhm.
Und ist immer noch für Feuer und Flamme, für die grosse Liebe?
Ja, es ist nicht Kitsch im Sinn von Verliebtheit, aber ganz ehrlich, es gibt Situationen, wo ich in einem Raum bin mit 100 Leuten oder wir in einem Raum sind mit 100 Leuten und ich frage mich, welche Frau da drin würde mich jetzt interessieren? Und dass es jemand anderes ist, wie Rebecca, ich glaube, das ist wahrscheinlich in all diesen Jahren vielleicht einmal oder zweimal vorgekommen. Aber sie wirkt halt einfach auf mich wahnsinnig stark. Und dann kommt ja auch nach 32 Jahren Ehe, wir haben unsere Krise durchgestanden und es waren heftige Krisen. Einer von meinen alten Freunden hat einmal gesagt, da kenne ich keine Ehe, die durch so ein Feuer durchgegangen ist wie unsere. Und so stabil sind und heute so davon profitieren können. Ich sage immer, die Krise überstanden zu haben, das ist wie eine Dividende. Seither haben wir nur noch die Dividende. So etwas schweisst zusammen.
Mhm.
Es macht reifer und es gibt dann eine Liebe natürlich Substanz. Heute nach 32 Jahren kennst du einander so gut. Du musst nicht einmal mehr einen ironischen Unterton in einen Witz hineinlegen. Sie weiss genau, was ich meine. Du kannst absolut trocken miteinander reden, so dass es für alle Außenstehenden wegkodiert wirkt. Mhm. Und das gibt dem Ganzen schon etwas Besonderes. Und ich merke auch, unsere Kinder geniessen das, wenn wir halt einfach noch schmusen oder Hand in Hand spazieren und so. Es hat viel Kitsch dabei, natürlich, aber ich geniesse das jetzt einfach auch.
Magst du ein bisschen auf die Krise eingehen, die du gehabt hast? Was war das für Krise? Was hat es gebraucht, dass du die überwunden hast?
Auf Krise selber will ich nicht eingehen, aber was es gebraucht hat, A, wenn wir Kinder nicht gehabt hätten, wären wir vermutlich nicht mehr zusammen. Und B, meine Verliebtheit hat dort eine Rolle gespielt. Also, es ist jetzt halt, man kann schon sagen, Äußerlichkeiten und so weiter, aber ich finde sie, also einfach immer eine wahnsinnig attraktive Frau gefunden und das finde ich einfach heute noch. Das hat immer eine Rolle gespielt und sie hat ja auch gewusst, was sie an mir hat. Sie hat ja gewusst, dass sie vermutlich jetzt nicht, sage jetzt mal platt, wieder einen Mann findet, den sie so liebt wie ich. Und wenn du das hast, dann das dreht du vieles durch. Und Kind, also ich bin immer ein extremst begeisterter Vater gewesen. Und dadurch, dass Rebecca auswärts gearbeitet hat, meistens höchstprozentig oder voll, und ich freischaffender gewesen bin, da zuhause, in meinem Büro, habe ich natürlich jetzt wirklich 100% Vater sein. Sie ist zum Haus ausgegangen und ich bin der Hausmann gewesen und der Vater. Und ich habe Kind wesentlich intensiver können erleben, wie das sein. Und der Gedanke an eine Trennung, wenn du so verbunden bist mit dem Kind, auch sie war auch begeisterte Mutter gewesen, das ist also absolut unvorstellbar. Also das wäre jetzt wirklich, das wäre so heftig gewesen. Und für das nimmst du, für das Zusammensein mit dem Kind, glaube ich, nimmst du, oder haben wir beide extrem viel in Kauf genommen. Und das Überstoffen so einer Krise demonstriert oder zeigt die oder macht auch die Stärke der Beziehung offenbar. Und man merkt je länger, je mehr, wow, was wir da überstehen miteinander oder überstanden haben miteinander, das funktioniert nur mit uns.
Mhm.
Ferien mit Sinn und Gemeinschaft. Mit Kultur erlebst du unvergessliche Gruppenreisen, wo Glauben und Abenteuer zusammenkommen. Zusammen neue Orte entdecken, wertvolle Gespräche führen und den Glauben im Alltag leben. Das ist unser Herzschlag. Ob zu Europa oder weltweit, unsere Reisen erweitern deine Freundschaften und auch deinen Horizont. Jetzt mehr erfahren und deine nächste Reise buchen auf mehrerleben.ch. Kultur. Gemeinsam mehr erleben.
Und ihr habt ein ungewöhnliches Familienmodell gelebt in diesem Fall. Sie ist hochprozentig arbeiten.
Ja.
Du warst vornehmlich daheim gewesen. Du bist schon ein Exot. Aber das Gefühl ist nicht gesucht, sondern es entwickelt sich so in deinem Leben. Aber du bist schon ein Exot.
Ja, aber das hat, also wir haben das nicht gesucht von wegen Rollenvorbild oder irgendetwas, sondern es war einfach natürlich gewesen. Mhm. Aus zwei Gründen. A, Rebecca war extrem gut gewesen in ihrem Job. Sie war Pflegefachfrau hier und hat aber ein enormes Gespür für Führung und für strategisches Denken. Eigentlich ist sie eine Managerin. Sie ist heute Pflegedienstleiterin in einem Betreuungs- und Begegnungszentrum, so nennt man das, was wir früher gesagt haben. Armenhaus, ganz früher, und dann Altersheim und dann Seniorenheim. Und dort leitet sie etwa 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie hätte als, ich sage jetzt nur, Hausfrau, Mutter ihre Begabungen gar nicht können ausleben können.
Mhm.
Glaube ich. Und ich andererseits, ich habe einfach etwas gut und das ist Schreiben. Und etwas anderes habe ich nie gewählt und hat mich nie interessiert. Und ich bin relativ früh freischaffend worden. Dort bin ich einfach auch reingerutscht. Ich habe das nicht gesucht in dem Sinn. Und so ist es quasi wie, es hat sich einfach natürlich ergeben.
Mhm. Du bist ja nach dem Koch, hast du nochmal eine Ausbildung gemacht zum Lastwagenführer, oder?
Ja, ich habe einfach den Lastwagenführer, also ja.
Also
Lastwagenbeleg gemacht, genau.
Bevor du ins Schreiben rein bist, ganz bist du noch in Lastwagen?
Ja, genau, sogar vor der RS. Das ist relativ, da bin ich etwa 19 gewesen.
Okay. Also es hat schon einen kleinen Umweg gebraucht, bis du wirklich das Schreiben für als deinen Beruf können umarmen. Wann ist denn
ja, ich
das,
das
gekommen?
Ulkigerweise habe ich mir das eben nicht zutraut. Ich habe an der Lehrabschlussprüfung, an dem Tag, wo ich die abgelegt habe, bei der Besprechung nachher mit den Experten, habe ich gesagt, das sei mein letzter Tag in der Küche. Es war mir dort schon klar, dass ich etwas anderes machen will. Aber irgendwie habe ich mir wie den direkten Sprung nicht zutraut in Journalismus und habe dort immer gedacht, ja, könnt schon 2 Jahre Lastwagen fahren und dann gar fahren. Gar fahren hat mir gefallen. Du kannst Leute unterhalten, kannst sie rumführen, kannst ihnen einen Weg geben. Du bist auch ein Stück wie Gastgeber.
Mhm.
Und ich glaube, das wäre mir noch gelegen. Aber irgendwie hat sich dann der Journalismus ergeben. Ich bin schnell reingerutscht und natürlich dann drin geblieben. Weil
es und wie ist es gekommen? Also, wie bist du reingerutscht in Journalismus?
Mein Bruder hat Theologie studiert in Basel und er hat selber dort ein bisschen sehr hobbymässig Radio gemacht. In einem kleinen, ich glaube, einem elsässischen Sender war das. Und ich habe gesagt, ja, Journalist wäre schon cool. Und dann hat er gesagt, ich kenne das kleines Pressebüro, hat mit einem von dort zusammengearbeitet, in Allschwil bei Basel. Die nehmen Praktikanten, könntest 4 Monate einfach dazu. Und dann habe ich wieder gemolden und die haben gesagt, ja, also. Und dann konnte ich 4 Monate lang mitschreiben, mitlaufen, ohne Honorar, aber mit Futter und Tränke und einem Bett. Und von dort aus bin ich bei einem Lokalradio genommen worden, zu Winterthur. Dann habe ich 1,5 Jahre Lokalradio gemacht, bin dort auch ins Schreiben reingekommen für Magazin. Frommi-Magazin, Säkulari-Magazin, ganze Bandbreite. Und, ja, und dann bin ich eigentlich dann im Journalismus gesehen.
Mhm. Also etwas, was sich wie ein roter Faden ja ein bisschen durchzieht in deinem Werk, also gut dann, wenn du Narrenfreiheit hast, würde ich behaupten, ist eben, dass es irgendwie auf einer spirituellen Geschmack, Beigeschmäckli kommt, oft.
Ja, das stimmt. Das ist
warum? Also was spielt die Spiritualität, der Glaube, jetzt in deinem Leben für eine Rolle?
Es ist eben schwer zu sagen, ich weiss es gar nicht. Irgendwie finde ich die Themen halt einfach, also wenn es um Leben und Tod geht, finde ich es faszinierend, weil viel tiefer kann man nicht mehr tauchen. Das sind die existenziellen Fragen und die existenziellen Fragen sind interessant. Mhm. Ich komme häufig, auch in ganz banalen Themen, komme ich auf das zurück. Letzthin habe ich einmal, wem habe ich das gesagt, wo es um den Glauben gegangen ist, habe ich gesagt, weißt, ich probiere ja seit vielen Jahren eigentlich Atheist zu werden, aber der liebe Gott funkt mir immer dazwischen. Ich kann nicht mal sagen, ich bin gläubig, aber in mir hockt so eine Gewissheit und die hockt dort rein, die ist schon immer da gewesen und die wird immer da bleiben, die durchdrängt einem das Leben. Und
aber kannst du die Gewissheit beschreiben? Was ist für eine Gewissheit?
Ja, gute Frage. Was ist die Gewissheit? Meine jüngste Tochter hat einmal gesagt, am Schluss wird alles gut gewesen sein. Und das ist sicher eine tragende Aussage. Und dann glaube ich halt einfach an die, ich sage jetzt, göttliche Kraft, die im Mensch innen ist. Ich glaube, der Mensch ist ein Wunder. Das ist mein Empfinden. Der Mensch ist ein Wunder, das nicht einfach so entstanden ist. Und ich sehe schon in allem, oder in vielem sehe ich einen höheren Sinn. Das klingt jetzt auch wieder so pathetisch. Ich habe eigentlich eine Allergie gegen Pathos. Es stimmt so nicht, wenn ich das so sage. Aber ich kann nichts dagegen machen. Es ist einfach, die Gewissheit ist da drin. Ich brauche einen Ansprechpartner für meine Dankbarkeit. Und die hat Gott geheissen als Kind. Und der Begriff Gott habe ich beibehalten. Der ist halt einfach da. Im Wissen, dass Gott eine entsetzliche Projektionsfläche ist, wo man alles drauf projizieren kann. Sei es das blöde Klischee mit dem Mann mit dem weissen Bart und dem Heiligenschein. Oder als eine Figur, die theologische Dogmen aufsetzt und ein geregeltes Leben vorschreibt, das ist ein Gottesbild, das mir so nicht passt und darum weiss ich, wenn ich sage, ich bin gläubig, dann kann das sofort ein falsches Bild geben. Mhm. Was mich halt fasziniert an dieser Figur Jesus Christus, ist die rebellische Ader, die er hatte. Er hat ja jetzt wirklich alle Erwartungen zertrümmert, die man an ihn hatte. Er ist nicht... was er hätte machen müssen, ist heiraten und seinen Beruf ausüben, der Bauhandwerker. Er hätte müssen, seine alternden Eltern ja, halt betreuen, oder? Wie man das hat. Und Kofen auf die Welt stellen. Das wäre sein Weg gewesen. Was macht er mit 28? Zieht er raus, vagabundiert durchs Land, leitet sich eine Entourage zu von Männern, die auch Aussteiger sind. Das erste Wunder, das er macht, ist, er verwandelt Wasser in Wein. Für eine Hochzeitsgesellschaft, die offenbar schon recht heiter war. Und dann lässt er sich aushalten, lässt sich einladen, verdient sein tägliches Brot nicht selber, predigt. Und wo es dann heisst, ja, sei ein Heiliger oder sei Gottes Sohn, dementiert er das überhaupt nicht. Er reisst am Sabbat Ehren aus, bringt die ganzen Kleriker hier zur Weissglut. Mhm. Er erfüllt nicht einmal die Erwartungen vom Volk, weil die Juden haben ja gemeint, das ist jetzt der Messias, oder? Der rettet uns vor der römischen Besatzung. Und dann macht er, statt dass er einen triumphalen Einzug macht in Jerusalem, macht er einen Einzug weinend auf einem Esel. Und statt dass er den Juden hilft, geht er nachher in den Tempel und sie rachen, oder? Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, was weiss ich, rührt einen Tisch um und sagt, ihr seid Geldhändler und eigentlich, oder? Mhm. Und lässt sich hinrichten. Also er hat sogar das jüdische Volk eigentlich enttäuscht. Und ich habe mal einen Text geschrieben, wo ich ihn als der erfolgreichste Verlierer der Geschichte bezeichnet habe. Weil die Figur, die hat seither gekrempelt die Weltgeschichte um, seit 2000 Jahren. Und zwar in einem guten wie auch in einem schlechten Sinn. Also im Namen von Gott sind Kriege geführt worden, ist eine Inquisition durchgeführt worden. Ganz entsetzlich hat man Leute unter Druck gesetzt. Andererseits hat der eine Form von Liebe und Vertrauen in Mensch und Vertrauen in Geschichte in die Welt gebracht, die heute noch so viele Leute inspiriert und ein Glück gibt im Leben, eine Begleitung, eine Hilfe. Also das ist gewaltig. Die Figur hat jetzt einfach mehr Wirkung und mehr Substanz als alle Figuren vom Shakespeare zusammen, oder? Mhm. Das kann sich kein Autor kann sich vorstellen. Seine Figur könnte so eine Wirkung haben.
Mhm. Der Text ist übrigens erschienen im RF-Magazin. Wir würden ihn auch gerne verlinken in den Shownotes. Und weißt du, hat der Jesus Christus, die Figur, für dein persönliches Leben auch eine Wirkung? Oder ist die Geschichte, die dich fasziniert? Oder ist es wirklich auch etwas, das in dein persönliches Leben hineinfließt? Weißt du, vielleicht deine Entscheidungen beeinflusst, wo du das Gefühl hast, es ist präsent in deinem persönlichen Leben?
Ich kann das so gar nicht sagen. Also es ist nicht so, dass ich, wenn ich einen Entscheid treffe, dass ich vorher bette oder so. Mhm. Gar nicht. Ich glaube, Gott hat dem Menschen ein Hirn gegeben, ein Intellekt und eine Erfahrungswelt und lässt ihm die Freiheit entscheiden. Die Freiheit kommt da vielleicht wieder. Also die Freiheit, ich bin eigentlich ein sehr liberaler Mensch, würde ich sagen, die ist uns im Idealfall geschenkt, dem Einzelnen. Und der Einfluss jetzt, ich sage jetzt von der rebellischen Art oder von dem Jesus Christus, so wie ich ihn sehe, der besteht wahrscheinlich einfach da drin, dass selbstverständlich meine Entscheidungsfindungen auf dem Welt- und Gottes- und Menschenbild basieren, wo prägt ist durch die Figur. Ich glaube, das ist der Punkt.
Mhm. Aber du pflegst die Glauben nicht irgendwie eben durch das Gebet oder durch Ritual oder...
Nicht durch gesprochene Gebet, sondern es ist so, ja, nein, Beten in Wort mache ich selten. Häufig ist es Danke, das kommt, verbal. Ich glaube, es ist vor allem Dankbarkeit. Wieso? Das hat jetzt mit einem sehr einfachen Grund zu tun. Wort. Ich weiss, ich arbeite jetzt seit 35 Jahren mit Wort beruflich, ich weiss, wie relativ das Wort sind. Wie verkürzend, wie häufig banalisierend und Gott oder das, was in dem Ganzen hineinsteckt, hat so eine unfassbare Grösse, dass eigentlich jedes Wort eine Verkürzung ist. Und ich habe in Gemeinden so viele Gebete erlebt, die entsetzlich banal gewesen sind. Wo ich das Gefühl hatte, merci, Gott hört das, kann das vermutlich nicht mehr hören. Nicht mehr hören, so viele Phrasen. So viel, Und ich merke dann, ich kann von dieser Wucht und dieser Grösse, die ich empfinde, kann ich nur noch einfach schweigen. Das Schweigen, ohne Wort, das Empfinden und das Spüren, das finde ich, je länger, je wichtiger. Und skurrilerweise bin ich auch der, der viel schwätzt. Also, es könnte ein bisschen absurd wirken, aber ich brauche darum für die Sachen wenig Wort. Ich will es nicht banalisieren. Und ich glaube auch, dass darum beispielsweise Gott sagt, macht euch kein Bildnis von mir. Das ist ja eins von der Gebote, oder? Sogar das Erste. Ihr sollt euch kein Bildnis machen von mir. Ich würde sagen, ihr sollt euch keine Vorstellung machen von mir. Es ist jede Zeichnung, jede Abbildung ist auf eine Art verkürzend und reduzierend. Es ist ganz genau eine Limitierung und wird der Grösse und der Substanz nicht gerecht, hat etwas Entheiligendes auch.
Du hast gesehen, du siehst Gott als, also du brauchst einen Gesprächspartner für deine Dankbarkeit.
Ja.
Vielleicht können wir das so als Abschluss von diesem Gespräch nochmal aufnehmen. So wie, ja, was ist denn deine Dankbarkeit? Für was bist denn du dankbar, wenn du jetzt auf dein ganze Leben, wo wir jetzt darüber geredet haben, zurückschaust?
Ja, das ist halt alles. Unterm Strich. Da kommt jetzt einfach halt sonnige Gemüte da wieder. Wenn ich aufstehe, komme ich ab und denke, boah, die Küche sieht cool aus. Wir haben die vor einem Jahr umgebaut. Ich sehe heute noch die neue Küche. Ich schaue raus und sehe das Grün. Wir haben den Linden vorne raus. Manchmal sind die Schafe vorne raus. Ich sitze manchmal hinten raus am Abend und rauche Zigarren. Rebecca und ich miteinander raus, dann rauche ich Zigarren und dann setzt die Grillen ein. Irgendwann um bestimmte Tageszeit kommen Grillen. Und dann denke ich, leck mir, ist das ein schönes Land. Boah. Und das Gewölk. Und ich komme am Morgen, ich verabschiede das Kind, ich komme am Morgen, komme in die Schreibstube, gehe am Bildschirm und dann fließt die Fantasie, ich kann Sachen schreiben und denke, boah, habe ich einen Wahnsinnsjob. So viele spannende Leute um mich herum und ich komme viel Echo über viel Lob und Anerkennung, das spielt auch eine Rolle. Ich habe ein Wahnsinnsglück und entsprechend ist auch die Dankbarkeit da. Dankbarkeit für Rebecca, ein Irrsinnsstolz. Und es glücklich sein meinen Töchtern gegenüber. Musik, die ich empfinde, bis mir Tränen runterlaufen. Ich lasse sehr viel Musik. Einfach halt, ja, umfassend alles.
Für die Schönheit?
Ja, ich glaube für die Schönheit. Das kann man sicher so sagen. Und wenn ich Zeitungen lese und die Welt anschaue, dann ist es einfach nur ein unfassbares Privileg. Da dürfen zu leben, in dem Empfinden oder in dem Menschenbild können zu leben. Also da, wer da nicht dankbar ist, weiss auch nicht, das ist unvorstellbar. Ja.
Danke, vielmals. Ich bin dankbar für das Gespräch, dass du uns auch ein bisschen Einblick gegeben hast in deine Biografie, in deine Gedanken. Das ist sehr spannend. Und freue mich auf das nächste Team FLS.
Wunderbar, ich gebe mir alle Mühe.
Der Willi Neff im Vis-à-vis. Ein sonniges Gemüt, das zeigt, wie viel und doch wie wenig Kraft unsere Worte haben können. Ja, auch wir sind dankbar hier bei RF Medien für all die Spenderinnen und Spender, die das Vis-à-vis haben möglich gemacht. RF Medien finanziert sich nämlich mit Spenden. Und wenn auch du uns möchtest unterstützen, dann findest du alle Infos zum Spenden in den Shownotes. Nächste Woche geht es weiter, jeden Donnerstag mit einem neuen Vis-à-vis, dann wieder mit meiner Kollegin Ruth Stutz und ihrem Gast. Ich wünsche dir bis dann eine gute Zeit. Mein Name ist Sarah Maria Graber. Adieu miteinander.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Media Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert.